Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Katja Heinen.
Und zu Gast ist heute ein echtes Berliner Original. Heidi Hetzer hat mit 77 Jahren beschlossen, ich bin zu jung für Ruhestand, und hat mit ihrem Oldtimer einmal die Welt umrundet. Jetzt hat sie ein Buch zu ihrer Weltumrundung veröffentlicht und plant mit 81 schon die nächste Reise quer durch Afrika. Herzlich willkommen, Heidi Hetzer.
Gerne, hallo.
Ungebremst leben, so heißt ihr Buch. Ist es sowas wie ihr Lebensmotto?
Nein, also ich fand, das war eine sehr gute Idee von irgendjemandem, der sagte, Heidi, du hast doch nie in deinem Leben gebremst. Nee, es ist aber nicht nur über die Reise, es ist eine Art Biografie, die erste Hälfte und dann die Reise.
Aber, und da sieht man natürlich auch anhand der Biografie, es gab Zeiten, da haben Sie schon mit starken Bremsen gelebt. Sie haben Kinder großgezogen, haben ein Autohaus geleitet. Wann fing das ungebremste Leben so wirklich an für Sie?
Auch in der Zeit mit den Kindern und Firma habe ich immer Gas gegeben. Also ich habe immer Sachen gemacht, die nicht normal waren, die abwegig waren, wo jeder gesagt hätte, nein, so macht man das nicht.
Also sind zum Beispiel Rallye gefahren?
Rallye fahren, ja. Da war mein Mann völlig dagegen. Die Kinder durften das nicht erfahren. Natürlich, irgendwann konnte man es nicht mehr verheimlichen. Aber mein Mann hat immer gesagt, die Kinder dürfen nie den Rallye-Sport ergreifen. Er wollte mich ja nicht strafen dafür, dass wir geheiratet haben und nun darfst du nicht mehr Rallye fahren. Und ich wollte nicht sagen, nun darfst du nicht mehr Golf spielen. Aber natürlich ist Rallye-Fahren ein bisschen gefährlicher. Aber da habe ich eben schon gesehen, wie es in der großen, weiten Welt ist. Und das muss man dazu sagen. Ich bin ja nicht als Hausfrau einfach hinterm Kochtopf vorgekommen und bin um die Welt gefahren. Ich hatte schon immer Ahnung von Autos, habe sie geliebt, bin gefahren. Und da war der Schritt nicht mehr so weit zu sagen, ich fahre um die Welt.
Wir sprechen gleich noch drüber, wie die Idee zur Reise entstanden ist. Ja. Damit wir Sie am Anfang der Sendung noch etwas besser kennenlernen, ja, habe ich jetzt mal ein paar Satzanfänge vorbereitet und würden Sie bitten, die kurz zu ergänzen, okay?
Ja.
Das Tolle am Älterwerden
ist, dass man immer freier wird. Man ist nicht mehr so schüchtern und hat Angst, was die anderen Menschen über einen denken und sagen und so weiter. Und jetzt mit 80 kann mir überhaupt keiner mehr. Da sage ich, kann mir eigentlich jeder, der an mir zu kritisieren hat, kann mir den Puckel runterrutschen. Ich will so sein, wie ich bin und nicht für die anderen leben.
Wenn ich denke, jetzt geht's nicht mehr weiter.
Geht immer weiter. Also das gibt's bei mir nicht. Geht nicht, gibt's nicht. Und das habe ich ja nun in den 3 Jahren richtig gelernt und bewiesen. Es gibt immer einen Weg.
Ich kann mich ärgern über
Leute, die lügen. Das ist für mich das Schlimmste. Nie lügen. Ich tue es auch nicht und fühle mich unheimlich gut dabei. Ich kann immer schlafen. Ich muss nie überlegen, wo habe ich was anders gesagt, was falsch gesagt.
Das Wichtigste, was ich bei meiner Weltumrundung gelernt habe, ist
devoter zu werden, kleiner zu werden, dankbarer. Dankbarer für alles, was einem im Leben widerfahren ist.
Wenn ich 3 Eigenschaften nennen sollte, die mich vor allem charakterisieren, wären das?
Freundlichkeit, Ehrlichkeit, Spontanität.
Wenn ich meinen Kindern einen guten Rat für ihr Leben geben dürfte, wäre es der folgende.
Immer zu sagen, was sie denken. Zu fragen und zu sagen.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Frau Hetzer, Sie sind mit 75 in Rente gegangen.
In Rente gegangen?
Na, ich weiß nicht, wie Sie nennen. Also Sie haben zumindest das Autohaus, das Sie über Jahrzehnte betrieben haben, haben Sie abgeschlossen, abgegeben. Und wenn man was über so lange Jahre so leidenschaftlich macht, da fällt mir erstmal, denke ich, in ein Loch. Oder sind Sie Ihnen keines gefallen?
Also ich musste ja, da ich meinen Betrieb verpachtet habe, musste ich ja noch sehr viel abwickeln. Das ging so über ein Jahr. Und dann sagten meine Kinder, Mama, deine Arbeit wird weniger. Wenn du nicht mehr arbeitest, stirbst du. Was willst du tun? Das war eigentlich der Auslöser, dass ich irgendeine Antwort geben musste. Was werde ich tun? Ich hatte ja nicht gerechnet, dass ich überhaupt jemals in meinem Leben Zeit haben werde. Zeit. Aber nun stand ich da, ja, was willst du tun, Mama?
Daraufhin haben sie gesagt, ich umrunde die Welt.
Ja.
Sehr, eine naheliegende Antwort.
Ja, ich wollte ja weg vom Betrieb.
Sicherheit viele 77-Jährige so geben würden. Die häufigste Frage, die Ihnen damals gestellt wurde, war vor der Reise, hast du denn gar keine Angst? Hatten Sie denn gar keine Angst vorher?
Jeder Mensch hat, glaube ich, Angst. Natürlich hatte ich auch Angst, was kommt auf mich, aber nicht so viel Angst, dass es mich abgehalten hätte zu reisen. Meine Neugierde ist größer als die Angst.
Und Sie haben das ja ganz systematisch geplant. Sie haben unter anderem Ihre Wohnung leergeräumt und vermietet, einfach weil Sie gesagt haben, die Mieteinnahme, die kann ich auch gut für meine Tour brauchen.
Ja.
Was war das für ein Gefühl, nach so vielen Jahren vor einer leergeräumten Wohnung zu stehen?
Naja, nicht nur das. Alles die Papiere, die ich ordnen musste. Es war, als ob ich meine eigene Beerdigung vorbereite.
Die haben Sie, glaube ich, auch sogar geplant für Ihre Abreise.
Ja, müssen Sie ja. Wenn Sie eventuell gar nicht wiederkommen. Es war ja, Gott sei Dank, viel leichter unterwegs, da man ja Skype und diese technischen Geräte heute hat. Dadurch, wenn man mit der Familie doch reden kann und Instagram schreiben und so weiter.
Man fühlt sich nicht so ganz alleine, denke ich, ne?
Ja, meine Tochter hat mit dem Insta, mit der Technik mir geholfen und mein Sohn musste mir mehrere Male Geld schicken.
Das denken ja bestimmt viele, apropos Geld. Die Heidi Hetzer, die hatte ein großes Autohaus, hat sich ja viel Kohle gemacht, die konnte sich so eine Luxusreise rund um die Welt leisten. Genau das wollten Sie aber nicht, nur Luxusreise machen. Wie viel Geld haben Sie denn eingeplant für sich?
Also es sind doch geworden so 200.000 Euro.
200.000 Euro.
Ja.
Das, wobei aber natürlich alles auch viel Reparaturkosten waren,
eben,
nehme ich
alles,
mal an.
Alles ist für Hudo draufgegangen.
Sie also, haben für sich selber kaum was eingeplant.
Kaum. Nein, brauchte ich ja auch nicht. Weil ich habe ja im Auto schlafen können, ganz billig auf Zeltplätzen. Ich war immer bei Backpackern und über 50% bei privaten Haushalten, die mich eingeladen haben. Die haben mich auf der Straße gestoppt, quergestellt ihre Autos und haben gesagt, das ist toll, wir wollen dich kennenlernen. Kannst du bei uns wohnen?
Dann weil denen einfach dieser Oldtimer Hudo, mit dem sie unterwegs waren,
über auffiel. 500 Nächte war ich privat bei Leuten eingeladen.
Gibt es da zu manchen noch Kontakte heute?
Natürlich, aber sicher. Also jetzt zu meiner Buchpräsentation kommt einer aus Kanada eingeflogen. Ich habe ja so viele Menschen kennengelernt und beim 80. Geburtstag sind ja ganz viele von unterwegs gekommen, aus Neuseeland, Australien, Kapstadt, von überall.
Das heißt, er konnten sich revanchieren, die durften dann bei Ihnen auf der Couch schlafen.
Ja.
Nachdem sie dort auf der Couch übernachtet haben.
Ja, also Kapstadt ganz zum Schluss, wo ich eigentlich völlig fertig war, weil 2 Jahre waren schon vorbei und ich habe gedacht, eigentlich müsste ich jetzt nach Hause. In meinen Kopf passt nichts mehr rein, aber ich wollte unbedingt noch Afrika sehen. Da kann man noch nicht abbrechen und nach Hause fahren. Und gerade Kapstadt fand es so witzig, ein Lennart Schneider, ein Antiquitätenhändler in Kapstadt, hat mir seinen Schlüssel gegeben für eine Nacht und hat gesagt, okay, ich bin nicht da, ich bin nie da, es ist, der Kühlschrank ist leer, ist nichts da, aber du kannst da schlafen, morgen kannst du dir was Besseres suchen. Nach 83 Nächten habe ich ihm den Schlüssel zurückgegeben. Stellen Sie sich mal vor. Es war also wirklich so toll und da behält man doch Kontakt, das ist doch selbstverständlich.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sprechen wir mal über Ihren wichtigsten Begleiter bei Ihrer Reise um die Welt, Hudo. Ein Hudson-Baujahr 1930. Und Sie schreiben über Hudo, als wäre der Ihr Ehemann und Geliebte zugleich. Also was hat Hudo einem herkömmlichen menschlichen Geliebten voraus?
Also Hudo ist auf meinen Namen zugelassen. Für ihn habe ich sogar meinen Namen, meinen Ehemannnamen Heidi McKay, geändert in meinen Mädchennamen zurück in Heidi Hetzer. Weil ich wollte auf der Tour kein Durcheinander. Das Auto muss zugelassen werden auf den Namen des Besitzers. Und ich wollte nicht, dass Hudo McKay heißt.
Also Sie wollten denselben Namen haben wie Hudo.
Genau, das ist auch einfacher an den Grenzen. Und deswegen habe ich ihn geheiratet. Damit war ich nun auch für ihn verantwortlich. Für Essen und Trinken, das heißt Benzin und Öl. Und ich musste ihn nun in jedes Krankenhaus unterwegs bringen. Ohne ihn wäre ich ja gar nicht weitergekommen. Also nee, das ist wie eine Ehe.
Das stimmt, aber Ihnen war ja schon klar, dass ein über 80 Jahre altes Auto auf 85.000 Kilometern nicht unbedingt der zuverlässigste Begleiter und Ehemann ist, ne?
Ja, gut, aber er ist ja ein Lieber und da muss man dann eben sich um ihn kümmern. Das habe ich auch ständig gemacht, ständig seine Speichen gesprüht. Wenn es eben nicht weiterging, musste er in eine Klinik. Das war mir schon bewusst. Allerdings, dass er schon so marode war, wusste ich nicht. Also,
Sie haben ja mal gescherzt, dass Ihre Reise eigentlich unter der Überschrift die Werkstätten dieser Welt stehen müsste. Ja. Haben Sie denn einen Überblick, wie viele Tage bzw. Wochen Sie mit Hudo insgesamt in Werkstätten weltweit waren?
Es war über ein Jahr.
Über ein Jahr der Weltreise waren Sie in Werkstätten?
Ja, in Werkstätten. Ich hatte mal oberflächlich 43 Werkstätten gezählt.
Oh Gott.
Das waren aber nur richtige Werkstätten, nicht die kleinen Dinger, die ich alleine gemacht habe.
Also das heißt, wie lange Sie wo waren, das war unter anderem von Hudos Werkstattpausen bestimmt. Ja?
Ja, natürlich. Das war alles. Ich konnte mich mit niemandem verabreden, weil ich nicht wusste, wie lange Hudo an dem Tag fahren. Morgens wusste ich nicht, fahre ich eine Stunde, fahre ich 5 Stunden. Das wusste ich nie. Und das war auch das Schlimme. Darum habe ich mein Radio nicht ein einziges Mal angehabt, weil ich immer meinen Motor hören wollte. Ich wollte einfach immer das Geräusch, läuft da wunderbar, er hat ja 8 Zylinder, also ein wunderschöner Lauf wie ein Konzert. Aber plötzlich,
wenn er denn fuhr,
war es vorbei oder ganz oft war es einfach nur peng, peng und er stand.
Jetzt waren Sie ja oft genug auch in the middle of nowhere unterwegs. Was haben Sie gemacht, wenn Sie irgendwo in der Pampa liegen geblieben sind?
Ja, angefangen zu basteln. Was kann es sein? Bekommt er keinen Sprit? Ist es die Elektrik? Alles immer wieder. Manchmal hat man es auch schnell gefunden, dass es die Lichtmaschine war. Man sieht ja dann, irgendwas ist abgebrochen. Dann muss ich das sehen, wie ich aus meinen Teilen, die ich dabei habe, einen Weg finde, das zu reparieren. Und manchmal ging es eben nicht. Manchmal musste ein Seil, das mich jemand abgeschleppt hat, das ist ja häufig passiert.
Aber da muss man natürlich auch entsprechend, wenn man in der Pampa ist, lange warten, bis jemand vorbeikommt im Zweifel.
Ja, ne? Ja. Also da gab es alles. Es gibt wirklich so viel zu erzählen. Wenn ich denke, da war schon die ganze Nacht, habe ich übernachtet an der Grenze zwischen Usbekistan und Kasachstan. Und weil er nicht mehr startete. Und am Grenzkontrollpunkt, die haben gut auf mich aufgepasst, habe ich hinten im Auto geschlafen. Also auf den Kisten, wie eine Katze zusammendrehen. Am nächsten Morgen fuhr er wieder, startete, aber nur so 5 Kilometer. Und da fuhr über die Grenze kaum ein Auto. Dann kam nach einer Stunde mal einer, der fuhr vorbei. Also ich stand stundenlang. Dann hat endlich ein alter Mann mit einem Mercedes angehalten und wollte mich nicht abschleppen. Nee, das kann er nicht, das ist nicht. Und während wir redeten, habe ich mein Abschleppseil, hatte ich vorher bei mir schon befestigt, bei ihm eingehakt. Und als er losfuhr,
hat er sie einfach hinten dran hängen gehabt.
Und ich habe nur Zeichen gegeben, weitergegeben. Und dann hat er mich wirklich gezogen bis zum nächsten Ort.
Hut ab, dass Ihre Ehe mit Hudo gehalten hat.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wen interessiert es schon, wenn eine alte Schachtel mit einem alten Auto langsam um die Welt fährt? Hat ein Mann auf ihrer Internetseite gepostet, als sie gestartet sind. Hat sie das damals eigentlich geärgert?
Aber wie? Ich habe mich so, meine Tochter hat gesagt, Mama, du musst dich nicht ärgern. Es gibt immer solche Idioten. Aber ich konnte es nicht vergessen und habe 3 Nächte drüber nachgedacht. Und dann habe ich geantwortet, ja, sie haben recht. Auch ich denke so, wen interessierte schon die alte Schachtel?
Also aber 4 Millionen Menschen haben ihre Internetseite dann aufgerufen.
Genau, und da ich dann gemerkt habe, dass Interesse besteht, habe ich gesagt, okay, dann mache ich es öffentlich und ich will den Leuten Mut machen und sagen, es ist nie zu spät, man kann im Alter einfach aufbrechen und etwas tun und sehen, wie weit ich komme und ich möchte. Vorbild ist ein blödes Wort, aber ich möchte andere Menschen animieren, auch so etwas zu tun. Weil ich bin so glücklich dabei und das macht so viel Spaß. Also, das habe ich ihm, ich habe leider von ihm nie wieder gehört.
Sie hatten ja selbst ein Vorbild für Ihre Reise, Klerinore Stinnes, die erste Frau, die von 1927 bis 1929 die Welt in einem Auto umrundet hat. Erst hatten Sie geplant, komplett auf Ihren Spuren zu fahren. Dann haben Sie gedacht, nee, ich mache meine eigene Heidi-Hetzer-Tour. Was hat Sie dazu gebracht, eine andere Route zu nehmen?
einfach, dass sie nicht in allen Ländern war. Ihr Ziel war, möglichst schnell einfach um den Erdball rumzufahren. Sie war aber 24. Sie konnte nochmal fahren. Für mich war es klar, das ist die letzte Reise. Also will ich alle Erdteile sehen. Und dann habe ich den türkischen Botschafter getroffen. Ganz witzig. Und der hat gesagt, nee, du fährst die Heidi-Hetzer-Tour. So kam das dann, dass ich dann gesagt habe, okay, Landkarte hier, einmal rum von einem Erdteil zum nächsten.
Und zwischen den Kontinenten sind Udo und Sie Schiff gefahren.
Ja, das war ja auch sehr schwer. Es hat ja keiner uns mitnehmen wollen. Es gibt keinen Container, der Menschen mitnimmt.
Also Sie haben es geschafft, auf Containerschiffen mitgenommen zu werden.
Ich habe Glück gehabt, dass ich Dr. Oetker kennengelernt habe. Dem gehört Hamburg Süd und der ist ein Oldtimer-Fan. Und der hat Verständnis dafür, dass man bei seinem Auto bleiben möchte. Und dadurch bin ich nur mit Hamburg Süd gefahren. Also ich hatte immer überall Glück.
Jetzt gab es ja noch einen Unterschied zu Klerinore Stillness. Die hat nämlich die ganze Zeit einen Beifahrer gehabt, den sie am Ende der Reise auch geheiratet hat. Sie selbst haben eine Hochzeit für sich ausgeschlossen. Wäre auch schwierig gewesen, denn sie hatten auf der Tour insgesamt 16 Beifahrer, die aber meistens nur kurz. 800 Tage waren sie allein unterwegs. Was waren das für Leute, die zumindest kurzfristig mal zusteigen durften?
Also es hat ja so begonnen, dass mein Traumbeifahrer Rücken hatte. Der konnte nicht mitfahren. Da wäre auch sicherlich alles gut gegangen. So, und dann kamen die ganzen Fernsehauftritte. Ich war schon so weit, kurz vorm Start. Und da kam wieder hier Markus Lanz. Und um Gottes Willen, der fragt mich wieder, wer nun mein Beifahrer ist. Und es hatten schon 150 Menschen an mich geschrieben, die alle mitfahren wollten. Und da fiel mir auf, die haben alle geschrieben, sie sind sehr gute Fahrer. Ja, ich wollte keinen Fahrer. Fahren wollte ich doch alleine, nur ich alleine. Ich brauchte einen Beifahrer. Und da habe ich aus den Bewerbungen, da war einer, der war Kameramann und Fotograf, 24 und hatte keinen Führerschein. Habe ich gesagt, der ist es. Der nimmt mir mein Lenkrad nicht weg. Ja, da habe ich mich ganz kurz entschlossen, wir kannten uns gar nicht. Und sind gemeinsam gestartet und es ging schon auf dem Start schon los, dass er wenig Interesse hatte, mit mir das Auto zu packen. Da habe ich mich schon gewundert. Und
dann haben sie gedacht, das ist es nicht.
Nein,
dann
wir
lieber
sind
dann alleine.
Nur losgefahren für die anderen. Aber ich habe dann, ich hatte.
Wie lange durfte er bleiben, bis sie ihn rauskatapultiert haben?
Naja, am selben Tag. Wir haben umgedreht.
Die anderen, die dann immer mal wieder für eine kurze Zeit zugestiegen sind,
dann kam
was waren das für Leute?
Ein einziger schlimmer. Der war schlimm. Wir waren 22 Tage letzten Endes zusammen. Es ging gar nicht. Das war eben ein Mann, selbstherrlich. Er kann alles. Also das ging nicht. Und ab dann war ich alleine. Und eigentlich merkte ich, wie glücklich ich war, auf einmal alleine zu sein. Und dann habe ich nur noch Freunde mitgenommen. Mein Ex-Mann, mein Sohn.
Also mit dem Ex-Mann als Beifahrer hat das gut funktioniert?
Naja, der war ja nur 3 Tage im Auto.
Okay.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Über 84.000 Kilometer sind sie gefahren. Sie haben 8-mal den Äquator überquert, sind durch 40 verschiedene Länder gefahren. Und sie sagen, es ist nahezu unmöglich zu sagen, welches Land am schönsten war. Ich hatte den Eindruck, es gab aber doch einige wenige Länder, die ihnen ganz besonders ans Herz gewachsen sind. Zum Beispiel Neuseeland.
Ja.
Was hat sie an Neuseeland so fasziniert?
Ja, einfach die Weite, das Alleinesein. Die meisten 80% wohnen ja in Auckland, in der Hauptstadt. Und alle anderen sind verteilt auf, es ist ja nicht sehr groß, das Land, aber 2 Inseln. Und ich war dort 2 Monate, bin 7000 Kilometer dort gefahren. Und da gibt es nur eine Straße hin und der ihnen entgegenkommt. 2 einfache Straßen. Und die immer am Meer entlang, wo das Wasser über die Straße zischt, wo die Pinguine über die Straße laufen. Wenn man so ein Schild sieht, Achtung, Pinguine auf der Straße, ist schon witzig. Und die Leute so nett sind, jeder hält an, wenn man steht und fragt, kann ich dir helfen? Jeder fragt, auch wenn er weiß, er kann nicht helfen, fragen sie, ob sie helfen können. Und die Szenerie war eben so schön, dass man an jeder Ecke anhalten musste. Man hat ein Foto nach dem anderen. Fährst du um die nächste Ecke, oh, ist ja schon wieder so schön. Musst ja wieder anhalten. Also es war unglaublich. Und ganz vom Norden, wo die Meere zusammenstoßen, die Wellen kommen von rechts, die Wellen kommen von links. Und der Kilometerstein 1 beginnt dann bis zum Süden. Und da war ich nur auf Campingplätzen. Nur.
Australien ist Ihnen auch sehr ins Herz gewachsen. Sie sagen, da fühlt sich das Leben ganz anders an als bei uns. Wie denn?
Na, die Freiheit. Die enorme Freiheit da. Ich muss auch noch mal nach Australien, denn da habe ich gar nicht so viel gesehen. Den ganzen Norden, der fehlt mir noch. Aber die Koalabären, Gott, die kleinen süßen Dinger. Und Bäume. Unwahrscheinlich Bäume, die, da wird nicht wieder sauber gemacht. Die bleiben nach den Bränden einfach so liegen. Und es ist unglaublich, wie schnell sich die Natur wieder erholt und darüber hinwegwächst. Und die sagen sogar, die Brände sind wichtig, die müssen sein, weil gewisse Blüten sich überhaupt nicht öffnen, wenn sie nicht diese Hitze haben.
Sie haben in Australien auch einen Mann kennengelernt, der Ihnen klargemacht hat, ach, das kann eigentlich auch noch etliche Jahre weitergehen. So, der war 98, wie Sie, Oldtimer-Fan. Und auch noch topfit und ist gefahren, ne?
Ja, Ray Pank war das. Und wissen Sie was? Der hat hier in Berlin die Punkstraße. Ich sage Punk, Ray Pank, ja, ja, das ist unsere Familie. Wir haben U-Bahn und S-Bahn. Aus der Familie Ray Pank habe ich dort in Adelaide kennengelernt. Unglaublich.
Lustig fand ich, dass er sich aus seinem Hüftknochen eine Gangschaltung hat bauen lassen für sein Auto.
Ja, ja. Und er hat einen roten Hudson Sportwagen extra angefertigt. Ich würde alles dafür geben, wenn ich den kaufen könnte.
Bei der nächsten Australien-Tour dann.
Ja. SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Lassen Sie uns mal auch über ein paar schwierige Situationen sprechen, die es während der Reise natürlich gab. Sie haben Dinge verloren, andere wurden Ihnen geklaut. Was ist Ihnen während der 2,5 Jahre Weltumquerung alles abhanden gekommen?
2 Kameras, 3 iPhones, ein Garmin.
Kreditkarten kamen noch hinzu, Laptop.
Ja, Kreditkarten war gar nicht so viel, das war nur mit der gesamten Handtasche. Alles, da war mein Talisman drin, das Tagebuch, alles was wertvoll, alles was ich brauchte.
Und die war dann weg?
Und die ist neben mir auf der Parkbank geklaut worden.
Was schlimmer wog noch, war, dass Ihr Finger weg war. Sie haben einen Finger verloren, der rechten Hand.
2.
2 sogar?
Ja, der zweite ist der Mittelfinger, ist nur angenäht worden zur Dekoration. Also der hat keine Funktion mehr. Ja, das war ganz unglücklich, dass ich unterm Auto einen Ölfleck gesucht habe. Und hatte einen Lappen in der Hand und habe immer weggewischt und wollte sehen, wo tropft denn das Öl da. Und dann hat ein Luftstrom hat den Lappen hochgezogen. Der Lappen hat sich an einer Mutter fest verhangen und ist um die Lichtmaschine rum, hat sich festgedreht und zog meine Hand hoch, sodass die Hand dann zwischen Motorblock und Lichtmaschine war. Ich habe die Hand runtergezogen und dann hingen eben 2 Finger nur noch an der Haut. Ich habe dafür gesorgt, dass ein Arzt noch von zu Hause wieder in die Klinik kam und es zusammengenäht hat. Und am nächsten Tag bin ich weiter. Und er hat gesagt, ja, wir müssen, das geht doch nicht. Kannst du nicht? Doch, du musst eine Mulde in den Gips machen, damit ich schalten kann. Und dann hat er mir einen Brief mitgegeben, den Arztbrief, und hat geschrieben, she is a very difficult lady.
Da wussten Sie Bescheid. Ne? Eine ganz besonders schwierige Situation war sicherlich diese. Sie haben während Ihrer Durchfahrt durch Florida einen pilzartigen Knubbel im Unterleib ertastet, sind zum Arzt gegangen und der hat gesagt, das ist Krebs, das müssen wir operieren. Sie hatten aber das Problem, Sie hatten für den Nachmittag eine Passage nach Lima gebucht für sich und Hudo und haben gesagt, ich fahre nach Lima. Wieso haben Sie sich in der Situation dazu entschieden?
Ich habe einfach überlegt, es ist viel Krebs, will ich meine Reise zu Ende machen. Ist es wenig Krebs, kann es auch noch ein bisschen warten. Ich wollte unbedingt durch den Panama-Kanal. Da hatte ich mich so drauf gefreut und das wollte ich erleben. Und in dem Gedanken, dass ich vielleicht gar nicht mehr nochmal dahin komme und es sehen kann, da wollte ich es erst recht. Und ich habe gedacht, das kann ich ja auch in Lima reparieren lassen. Allerdings war das dann nicht so.
Nee, die in Lima haben dann gesagt, das ist Lymphdrüsenkrebs, es muss weiträumiger operiert werden und sie brauchen Chemo. Das wäre doch jetzt eigentlich der Punkt gewesen, wo ich würde mal sagen, 99% der Menschen sagen würden, okay, das war's dann, ich fliege nach Berlin zurück, ich breche die Reise ab. Sie haben gesagt, nee, ich breche es nicht ab, ich mache einen kurzen Zwischenstopp in Essen, lass mich dort operieren, lass mir dort Chemo machen und fliege dann wieder nach Lima zurück und mache weiter. Wieso?
Genau, auf den Tag genau nach einem Monat war ich wieder in Lima zurück, weil es ging mir ja gut. Ich war ja nicht krank, ich habe mich auch vorher nicht krank gefühlt. Das ist ja, merkt man ja einfach nicht. Warum soll ich das nicht machen? Und ja, es lag ja noch so viel vor mir. Das schönste Südamerika, Afrika, da will ich doch weiter.
Hat sich denn für Sie dann bei der weiteren Reise was verändert? Haben Sie das noch intensiver wahrgenommen,
natürlich,
vielleicht als vorher?
Aber selbstverständlich. Wenn man dann sagt, wie schnell kann alles vorbei sein und wie schnell kann sich das Leben ändern, dass man da noch viel, viel darüber nachdenkt und gezielter auch mit anderen Menschen spricht. Und ich glaube, da bin ich auch wirklich zu dem Punkt gekommen, dass ich sage, meine Güte, warum eile ich so sehr, wenn ich jetzt keine Zeit habe, wann dann?
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Jetzt lassen Sie uns noch mal ein wenig darüber sprechen, wie Sie zu der tatkräftigen Frau wurden, die Sie nun mal sind. Sie sind waschechte Berlinerin, 1937 in Berlin geboren. Ihr Vater hatte eine Autowerkstatt, hat später auch noch Opel verkauft. Und Sie waren schon als Kleinkind mit in der Werkstatt, hat immer geschraubt. Nach der mittleren Reife haben Sie dann gesagt, ich will nicht mehr Schulstoff pauken, ich will basteln und schrauben. Sprich, ich will eine Lehre als Kfz-Mechanikerin machen. Das war in den 50er Jahren, muss man sich klar machen. Wie haben die Eltern reagiert?
Meine Mutti war sauer, weil, ja, das macht ein Mädchen nicht. Meine feine Dame aus Lichterfelde, die konnte das überhaupt nicht verstehen. Und Vati, ja, also er fand es gut, aber er hat mich auch nicht ermutigt. Also er hat
aber
mir
er
das
zugelassen.
Nicht eingeredet.
Er hat es aber zugelassen.
Nein, er hat es natürlich zugelassen. Also ich bin sicher, dass er, wenn er mir den Rücken geschmunzelt hat, dass er gelacht hat, dass er sich gefreut hat. Aber dann kamen die Verwandten, ja, das geht doch nicht, wenn ihr was passiert, körperlich, wenn sie hinfällt. Das kann man doch nicht zulassen. Also es kamen dann immer die Sticheleien von den anderen. Aber Vati hatte immer Verständnis. Gucken Sie, ich bin ja schon mit 14, ohne Führerschein bin ich ja schon heimlich gefahren. Also es war ja immer meine Leidenschaft. Und er musste dann immer zur Polizei und unterschreiben, dass er die Schlüssel besser versteckt.
Also er war schlimmstes gewohnt auf jeden Fall.
Ja.
Wie viel waren denn in der Berufsschule außer Ihnen noch? Wie viele andere Frauen?
Na, gar keine. Niemand.
Wie haben die Jungs auf Sie reagiert?
Ja, am Anfang hat natürlich auf dem Hof keiner mit mir gesprochen, weil das wäre ja so wie Schleimen gewesen, wenn einer dann mit mir da redet. Also ich stand alleine mit meinem Pausenbrot. Aber ich hatte einen großen Vorteil. Ich hatte dann mit 16 den Führerschein schon machen dürfen und bin eine NSU Lambretta gefahren. Ein Motorroller.
Also richtig cool.
Ja, na und da wollten ja alle mitfahren. Das war ja ein Ding nach dem Krieg. Wer hatte denn schon sowas? Und da konnte ich mich lieb Kind machen, weil jeder wollte mal hinten drauf mitfahren. Und ich habe natürlich alle mitgenommen. Und heute gibt es noch manchmal jemanden, der sagt, du, wir waren in der Schule, ich bin bei dir mitgefahren. Das war ein Erlebnis. Ja, und dann war ich ja nun keine feine Püppi. Und das hat sich durch mein Leben gezogen. Ich bin immer normal geblieben, sportlich, war eben keine feine Dame, war kameradschaftlich, habe den anderen auch geholfen. Und dann wird man ganz schnell akzeptiert, wenn man ist wie die Jungs eben auch.
Sie haben dann nach einigen anderen Stationen, unter anderem haben Sie eine eigene Autovermietung aufgebaut, mit 31 Jahren das Autohaus Ihres Vaters übernommen, als er gestorben ist, haben das zu einem der größten in Berlin ausgebaut und das letztlich ganz alleine. Ihr amerikanischer Mann hatte überhaupt kein Interesse am Autohaus. Dann haben Sie noch zwei Kinder parallel großgezogen. Wie haben Sie das alles gestemmt?
Immer dasselbe Motto, geht nicht, gibt's nicht. Also ein bisschen länger gearbeitet. Einfach mehr gearbeitet und
die Kinder im Autohaus dabei gehabt dann.
Die
oder?
Kinder, na, als Babys sind sie mitgekommen, mussten sie. Und später hatten wir englische Kindermädchen, damit die Kinder für den Vater eben auch Englisch lernen, damit sie auch ihre Großeltern in Amerika besuchen können. Und krank sein durfte nicht. Also wenn die nicht wirklich krank waren, die Masern oder irgendwas hatten, mussten die zur Schule. Die sind hart erzogen worden. Aber ich habe nie zu Hause Kopfschmerzen gehabt oder gesagt, ich muss die Zeit, Autozeitschrift lesen oder sowas. Wenn ich nach Hause kam, habe ich den Schalter umgedreht, den Lichtschalter, und war nur Hausfrau. Wenn ich in die Firma kam, Schalter umgelegt, nur Geschäftsfrau. Wenn ich meine Rallyes zwischendurch gefahren bin, habe ich auch die Familie vergessen und die Firma. Ich habe das dann intensiv gemacht. Und es geht. Und irgendwann natürlich kriegt man, wie als berufstätige Frau, dass ich bin keine gute Hausfrau, keine gute Mutter, keine gute, gar nichts mache ich richtig. Unglücklich mit mir selbst. Und dann habe ich die Kinder gefragt, was hat euch gefehlt? Und die haben gesagt, du bist doch die beste Mama der Welt. Die Kinder sehen das anders. Also es ging alles. Und ich muss sagen, mein Mann war sehr großzügig, eben als Amerikaner. Hinten auf dem Motorrad bei mir mitfahren war für ihn kein Problem. Und der sagt, ja Liebling, wenn du nicht einkaufen konntest, damals waren die Geschäfte noch um 18 Uhr zu, dann gehen wir eben essen irgendwo. Die Kinder sind mitgekommen, die haben auf der Bank, sind die eingeschlafen mit einer Pizza. Es geht alles, wenn man will.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Frau Hetzer, wie anders ist Ihr Leben, seit Sie zurück sind von Ihrer Weltreise als früher? Hat sich da was verändert?
Ja, ich weiß, dass ich eben so viel weniger brauche, als ich gedacht habe. Ich hatte alles eingelagert, meine Kleider, und habe davon ganz wenig zurückgebracht in meine Wohnung. Also die Sachen sind eigentlich immer noch eingelagert. Mein Auto ist noch nicht ausgeräumt, der Hudo. Und ich bin noch nicht angekommen. Es hat ein halbes Jahr gedauert und ich habe festgestellt, ich bin nicht angekommen. Es ist aggressiver hier geworden. Der Sommer war wie ein Winter. Es war furchtbar. Ein mieses Jahr, letztes Jahr. Dieses Jahr bin ich dafür entschädigt worden. Aber das war ganz furchtbar. Und da habe ich einfach beschlossen, solange es mir gut geht, werde ich wieder reisen. Ich bleibe nicht hier.
Im November soll es wieder losgehen. Ne?
Ja.
Dieses Mal nach Afrika. Wo wollen Sie überall hin?
Ich will in Ägypten anfangen, von Genua mit dem Schiff nach Alexandria und dann in den Sudan, Eritrea und immer an der Ostküste weiter, bis ich wieder nach Kapstadt komme.
Hudo darf dieses Mal nicht mit, warum nicht?
Nein, also ich werde nicht wieder mit so einem alten Auto fahren und nur reparieren. Nein, also das
dieses Mal nicht mehr alle Werkstätten Afrikas.
Einmal, ich muss das nicht mehr beweisen, dass das geht. Diesmal will ich Dinge sehen, die ich eben vorher mit Hudo nicht sehen konnte, wo ich nicht in die Sanddünen fahren konnte und so weiter.
Das heißt, also, diesmal haben Sie Allrad?
Ich habe ein Allradauto, aber eine Mischung zwischen alt und modern. Es ist ein Fahrgestell von 1988, aber ein Motor, der keine Elektronik hat, der ist extra von Japan über Dubai gekommen und eingebaut und da kann ich wieder dran basteln, aber der ist neu, keine Elektronik. Und es ist ein Luxus, unglaublich gegen Hudo. Ich habe einen kleinen Kühlschrank, ich habe eine Heizung, ich kann im Auto schlafen und ich habe Wasser, was ich anschließen kann, also eine Außendusche und einen riesengroßen Tank. Ich habe 300 Liter Diesel an Bord.
Also Sie sind bestens vorbereitet für die Reise. Ja. Was sagen Sie denn den üblichen Mahnern, die sagen, Heidi, mit 81 quer durch Afrika, das ist doch viel zu gefährlich?
Naja, also das ist ja Quatsch. Das wird ja immer übertrieben. Darum musste ich ja schon mein Auto besonders lackieren. Es ist lila, also pink, sagen wir mal. Ich denke, so eine hässliche Farbe wird kein Weißer oder Schwarzer klauen. Und es ist schnell wiederzufinden. Wenn man mir das wegnimmt, dann
dann müssen wir es schon ganz schnell umspritzen,
ja.
Damit sie es nicht mehr finden.
Und vielleicht muss ich auch nur wieder am Abend sagen, lieber Gott, ich brauche mal wieder ein bisschen Glück.
Heidi Hetzer, danke, dass Sie Zeit für Leute hatten. Viel Spaß für die große Tour. Am Ende der Sendung gibt es immer ein Geschenk für unseren Gast. Ich greife mal hier in die Tasche, Augenblick.
Oh. Ein Geschenk, na Donnerwetter.
Ja, ich dachte, Sie haben zwar die ganze Welt gesehen, aber nur aus einer Perspektive, aus dem Auto heraus. Deshalb dachte ich, dieses Geschenk kann Ihnen nochmal eine neue Perspektive bringen. Wunderbare Erde heißt es. 365 neue Perspektiven von oben. Das sind...
Ach,
Aufnahmen von den schönsten Flecken der Erde aus der Vogelperspektive.
Boah, das kann ich ja mitnehmen. Das ist ja fantastisch. Und den Leuten zeigen. Und so sieht es von oben aus. Oh, das ist ja ganz toll. Tolles Geschenk. Wunderbare Erde von oben. Danke, Herr.
Viel Freude damit. Alles Gute und viel Glück für die Reise.
Danke.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.